Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ein reich gesegnetes neues Jahr. Ich will eine Geschichte erzählen. Eigentlich ist die Zeit dafür schon so ein kleines bisschen vorbei, aber ihr werdet euch noch erinnern. Es geht um Anfang Dezember, sage ich mal. Als ich Kind war, hatten meine Eltern in der Küche, das war eine große Wohnküche, eine Eckbank. Diese Eckbank spielte nicht nur eine zentrale Rolle, weil sich auf ihr und den Stühlen um den Tisch herum die Familie zu den gemeinsamen Mahlzeiten traf. Diese Eckbank spielte für mich auch noch eine andere Rolle und von der will ich erzählen. Als ich noch klein war, ich bin noch nicht zur Schule gegangen, kam in jedem Jahr am 6. Dezember abends der Nikolaus zu uns nach Hause. Er sah aus, wie der Nikolaus auszusehen hat. Er war sehr groß, hatte eine mächtige, tief brummende Stimme. Für mich war der nicht gerade freundlich. Der war auch nicht nur respekteinflößend, sondern der hat mir Angst gemacht. Der Typ wusste auch tatsächlich jedes Mal, was ich in dem Jahr angestellt hatte. Der hatte so ein großes Buch dabei, in dem der geblättert hat. Jedes Mal, wenn es wieder soweit war, wenn der Nikolaus klingelte, schwupps, verschwand ich im hintersten Winkel unter der Eckbank. Ohne das Versprechen, dass es schon nicht so schlimm werden würde, und ohne den Hinweis, dass ich ja vielleicht doch ganz gerne meine Geschenke würde bekommen wollen, bin ich da nicht wieder rausgekrochen. Nun passierte in einem Jahr Folgendes. Auch diesmal klingelte der Nikolaus. Auch diesmal polterte er wie gewohnt die Treppe hinauf und dröhnte mit seiner Stimme. Auffallend war, dass ich mich dieses Mal nicht unter der Eckbank versteckte. Stattdessen ging ich ganz entspannt zu ihm hin, grinste und sagte, Namen Onkel Werner. Das übliche Ritual lief an dem Abend deutlich schneller ab als sonst. Und merkwürdig, ich weiß bis heute nicht warum, der Nikolaus kam nie wieder. Ich hatte ihn erkannt, Onkel Werner, wir haben damals, das macht man heute glücklicherweise nicht mehr, damals haben wir alle möglichen Frauen und Männer aus der Nachbarschaft Tante und Onkel genannt. Es wurde uns so beigebracht. Onkel Werner also, der Nachbar, der von heute aus gesehen, damals habe ich das doch sehr anders gesehen, geradezu hinreißend Jahr für Jahr den Nikolaus gab und die Kinder in der Nachbarschaft heimsuchte. Quasi ein externer Erziehungshelfer, eine Art vorweihnachtliche männliche Nanny, die den Eltern einmal im Jahr helfend zur Seite sprang. Er hatte auch an seinem letzten Abend bei uns geglaubt zu wissen, was ihn erwarten würde oder wie er wirken würde. Es kam anders. Manchmal sind wir sicher zu wissen, was uns hinter einer Tür erwartet. Aber wir können es nicht wissen. Dieses Gefühl, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, wer einen empfängt und wie man empfangen wird, was überhaupt einen hinter dieser Tür erwartet, kennen wir alle. Können alle möglichen Türen sein, die Tür zum Klassenzimmer, bei der Einschulung oder auch beim Elternsprechtag. Eine Tür in einer Behörde, die Tür zum Büro des Chefs oder auch die Haus- oder Wohnungstür des oder der Angebeteten, an der du zum ersten Mal klopfst und klingelst. Jede Tür kann andere Gefühle in uns auslösen, vor und nach dem Öffnen. Das gilt auch umgekehrt. Wer da klopft oder klingelt und was derjenige will und in welchem Zustand, mit welchem Gepäck da jemand kommt, das wissen wir in der Regel nicht. Bei dem einen ist es der Paketbote, bei dem anderen vielleicht der Gerichtsvollzieher. Jede und jeder von uns erlebt im Laufe des Lebens unzählige solcher Momente vor und hinter Türen. Sehr schöne Momente und auch sehr unangenehme Momente. Man kann freundlich empfangen oder schroff abgewiesen werden. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Jahreslosung für das neue Jahr. Der Text wurde etwas gekürzt. Im Zusammenhang liest sich das so: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Wenn man diesen Text so liest, dann kommt man schnell auf den Gedanken, dass hier beschrieben wird, wie das passiert, dass jemand anfängt zu glauben. Es gibt ja Menschen, die notieren in ihrer Bibel den Tag, an dem sie zum Glauben kamen, an dem sie sich bekehrten. Wir denken ganz gerne, dass das unsere Entscheidung war, an Christus zu glauben. Vielleicht brauchen wir das für unser Ego, keine Ahnung. Hier steht aber: Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Der Vater gibt es ihm. Der Vater gibt ihm die Menschen, führt die Menschen zu ihm. Handelt es sich denn dann nur um ganz bestimmte Menschen? Um Auserwählte? Wählt Gott bestimmte Menschen aus, um sie zu Jesus zu bringen? Legt Gott fest, wer zum Glauben an Jesus kommt? Wie soll ich das verstehen, dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn Gott uns vorher anspricht, wenn er uns seinem Sohn anvertraut? Und was passiert, wenn Gottes Wort mein Herz nicht erreicht, seine Einladung also gar nicht bei mir ankommt? Wie geht das, dass der Wille Gottes sich mit meinem Willen verbindet und ich dann seine Einladung höre und ihr folgen kann? Da ist eine Spannung, die wir nicht auflösen können, müssen wir auch nicht. Denn wenn du eingeladen wirst, ging das nicht von dir aus. Das lag nicht in deiner Verfügbarkeit. Genauso liegt auch der Glaube außerhalb unserer Verfügbarkeit. Er bleibt ein Geschenk, ein Geheimnis. Unser Glaube ist ein unerklärlicher Ausdruck göttlicher Liebe. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Für mich sagt dieser Satz das, was für Jesus so charakteristisch war. Dieser Satz spricht von seiner radikalen Liebe. Mit Liebe haben wir uns sicher alle schon mal beschäftigt oder vielleicht besser andersrum. Die Liebe hat uns alle schon mal beschäftigt. Was passiert in der Liebe? Und ich meine jetzt kein Verliebtsein, sondern ich meine wirkliche Liebe. In der Liebe finde ich die tiefste Bejahung meiner selbst als Person. In der Liebe finde ich die tiefste Bejahung meiner selbst als Person. In unserer Zeit gibt es ein sehr großes und immer größeres Bedürfnis danach, so eine Bestätigung in einem umfassenden Sinn zu bekommen. Was früher den Menschen ihre Identität gegeben hat, löst sich im Grunde auf. Mein Stand in der Gesellschaft, wer ich bin von Geburt an, Geburtsrechte und so weiter, das löst sich auf. In unserer marktorientierten Gesellschaft wird das abgelöst von Leistungsanforderungen. Du bist, was du leistest, du bist, was du kannst, du bist, was du verdienst. Und da gibt es einen permanenten Druck. Dann die Erfahrung zu machen, bejaht zu sein, einfach so, mit Haut und Haaren, mit Geist und Charakter angenommen, bejaht zu sein, das ist etwas, das ungemein befreit, entspannt, das mich öffnet. Das mich öffnet für den, der mich so bejaht. Denn der mich so bejaht, den kann auch ich bejahen. Das gilt auch für die Gottesbeziehung des Menschen. Und zwar so, wenn Gott Liebe ist, dann ist nur ein Gottesverhältnis dem angemessen, das sich auf eine solche bedingungslose Liebe verlässt und nicht in irgendein Tauschverhältnis, irgendeine Verdienstlogik mit Gott eintritt. Das ist was, was in der biblischen Glaubensgeschichte immer wieder durchgearbeitet wird. Denn die normale Beziehung zu antiken Göttern ist voller Tauschlogik. Menschen opfern und Götter schützen. Götter geben und Menschen erweisen sich in Gegengaben als dankbar. So ist das mit denen da oben, so ist es ja auch unter den Menschen. Und das ist mit denen da oben nicht viel anders, nur dass die halt ein bisschen mehr können und dass man denen halt ein bisschen mehr liefern muss. Wenn Menschen etwas wollen, gehen sie in Vorleistung und wenn sie das Gefühl haben, die Gottheit ging in Vorleistung, dann sehen sie zu, dass sie das dann irgendwie widerspiegeln, dass sie das abgelten. Das ist normal. So funktioniert viel Opferkult, viel Frömmigkeit. Immer diese Tauschlogik. In der biblischen Geschichte setzt sich aber immer wieder und immer mehr die Einsicht durch, dass Menschen Gott nichts geben können. Psalm 50 zum Beispiel, wo Gott sagt, du, die ganzen Tiere, das ist lieb, aber brauchen tue ich das nicht, gehören alle mir. Könnt mir jederzeit ein Schaf pflücken oder so. Ich brauche das nicht. Opfere dem höchsten Dank, darum geht's. Aber geben kannst du mir nichts. Gott gibt in reiner Güte. Gottes Gaben sind reine Gaben. Es ist nicht so, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wer sich noch erinnern kann, es ist nicht so wie in dem Film Der Pate, diese große Mafia-Trilogie, wo die Logik ist, der Pate tut dir einen Gefallen und eines Tages bittet er dich um einen Gefallen. Und da sagst du bitteschön nicht nein. Wenn es ein bisschen dauert, wundere dich nicht, dass es schwierig wird. Und das ist erst der Anfang, wenn der Pate dir einen Gefallen tut. Dann weißt du Bescheid. So ist es nicht mit Gott. Gott ist nicht unser Pate. Gott schenkt bedingungslos. Die ganze Bundesgeschichte durchbricht diese Tauschlogik. Und im Neuen Testament noch mal mehr, Gott liebt den Sünder bedingungslos. Wenn der Mensch darauf im Glauben antwortet, dann ist das nicht so, dass Gott sagt, aber glauben musst du. Ich würde dich schon lieben, aber wenn du nicht glaubst, nö, dann nicht. Sondern Glaube heißt allein der Glaube. Das heißt, ich kann keine Gegenleistung bringen, noch nicht mal die Gegenleistung zu glauben. Ich hab gar nichts zu bieten. Glauben heißt gerade, dass ich nicht durch Gesetzeswerke irgendetwas tun kann, durch gar nichts, was ich habe, sondern ich verlasse mich auf diesen Gott der Liebe und glaube, dass ich nicht mal aus eigener Kraft glauben kann. Sondern auch das ist das Geschenk Gottes, dass ich selbst meinen eigenen Glauben Gott, dem Heiligen Geist, verdanke. Gott ist Liebe. Das ist eine Wesensaussage, nicht nur eine Eigenschaft. Gott hat auch Eigenschaften wie gnädig, barmherzig, geduldig, gütig und im Alten Testament ist er auch manchmal zornig und ein eifernder Gott. Aber diese Eigenschaften sind immer Teil seines Wesens, seiner Liebe. Und seine Liebe ist immer vollkommen bedingungslos. Darauf kannst, darfst und sollst du dich unbedingt und uneingeschränkt verlassen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In diesem Satz geht es auch um unseren Umgang mit dem Glauben und mit Gläubigen. Das soll es ja geben, dass die einen Christen den anderen Christen den richtigen Glauben absprechen oder zusprechen, je nachdem. Kein Mensch muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um zu Jesus zu kommen. Diese Gewissheit dürfen wir nicht nur im Jahr 2022, für das es die Jahreslosung ist, haben. Mit dieser Gewissheit auf das Leben zu schauen, durchs Leben zu gehen und zu wissen, dass Gott uns liebt, wie wir sind. Das ist ein unfassbar großes Geschenk. Und ich lasse an der Stelle bewusst weg, dass Gott uns auch verändern darf, was ja in christlichen Kreisen so gerne drangehängt wird. Für mich hat das immer so einen nachträglich einschränkenden Charakter. Ja, Gott liebt dich, wie du bist. Und er liebt dich auch weiterhin, wenn du dich von ihm verändern lässt. Nein, 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 nein. Er liebt dich, wie du bist. Das gilt immer. Und ob du dich in dieser Liebe änderst und wohin du dich in dieser Liebe veränderst, das ist seine Sache, das macht er. Wenn du von der Liebe berührt wirst, dann änderst du dich schon. Uns steht da weder ein Urteil zu, noch eine Beurteilung, ob sich jemand denn nun nach der Einschätzung der eigenen Glaubensgemeinschaft genügend geändert hat, ob man Gottes Ansprüchen noch genügt. Wir sind nicht die Verwalter von Gottes Ansprüchen. Wir sind nicht die Verwalter von Gottes Gnade und Liebe. Wir dürfen sie annehmen und weitergeben. Aber wir haben sie nicht zu rationieren. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Da muss ich ganz automatisch auch an die Begegnungen von Jesus mit Menschen denken, von denen die Evangelien erzählen. Ist schon eine merkwürdige Gesellschaft, die von Jesus angezogen wurde. So merkwürdig, dass manche die Nase über ihn gerümpft haben. Wenn der wirklich Gottes Sohn wäre, würde er sich nicht mit solchen Leuten abgeben. Zu diesen Leuten gehört zum Beispiel ein aufbrausender und sehr unbeständiger Simon Petrus. Eine Maria aus Magdala, die Jesus aus ihrer inneren Knechtschaft in die Freiheit führte. Zachäus, der reiche Betrüger. Die Frau am Brunnen, die auf der Suche nach der großen Liebe immer wieder an den Falschen geraten ist. Und viele andere. Viele, deren Namen in den Evangelien aufgeschrieben sind, noch viel mehr, die ungenannt blieben, die zu ihm kamen mit den Scherben und Bruchstücken und Beschädigungen ihres Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieser Satz stellt uns den Jesus vor, dem es nicht darum geht, auszusortieren, wer zu ihm gehört und wer nicht. Wer die richtigen Formeln beim Beten und die richtigen Vokabeln beim Sprechen über den Glauben benutzt und wer nicht. Wer zur vermeintlich richtigen Kirche gehört. Wer die vermeintlich richtigen theologischen Ansichten teilt. Wer sein Leben gut sortiert hat und wer nicht. Nein. Dieser Jesus weist niemanden ab. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In diesem Wort begegnet mir der Jesus, den ich aus den Evangelien kenne. Der Jesus, der grundsätzlich ein Freund der Menschen ist, der ihnen keine neuen Regeln auferlegt, sondern sie von quälenden Lasten befreien will, der keine Unterschiede macht, der die Menschen in die Weite und in die Freiheit führt, der erfülltes und überfließendes Leben schenkt, der barmherzig ist und jede und jeden unendlich liebt. Ich wünschte mir, dass du diesen Jesus auch entdeckst, falls du ihn noch nicht kennst. Und ich wünschte mir, dass du die Einladung der Liebe, die Einladung zur Liebe annimmst. Amen.